Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen heute auch Gottes lebendiges Wort hören aus dem Epheserbrief Kapitel 3. Wer beim letzten Mal da war, als ich gepredigt habe vor einigen Wochen, der wird sich vielleicht erinnern, dass wir die Verse direkt vorher in der letzten Predigt betrachtet haben, die Verse 19 bis 22 aus Kapitel 2 des Epheserbriefes, und wir wollen heute weitermachen mit Kapitel 3 und wir hören Gottes Wort ab Vers 1. Deshalb bin ich, Paulus, der gebundene Christi Jesu, für euch die Heiden. Ihr habt ja gewiss von der Haushalterschaft der Gnade Gottes gehört, die mir für euch gegeben worden ist. Dass er mich das Geheimnis durch Offenbarung wissen ließ, wie ich zuvor kurz geschrieben habe. Daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis des Christus erkennen, das in früheren Generationen den Menschenkindern nicht bekannt gemacht wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist geoffenbart worden ist. Dass nämlich die Heiden Miterben und mit zum Leib gehörige und Mitteilhabe seiner Verheißung sind in Christus durch das Evangelium. Dessen Diener ich geworden bin gemäß der Gabe der Gnade Gottes, die mir gegeben ist nach der Wirkung seiner Kraft. Mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, unter den Heiden den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen und alle darüber zu erleuchten, welches die Gemeinschaft ist, die als Geheimnis von den Ewigkeiten her in Gott verborgen war, der alles erschaffen hat durch Jesus Christus. Damit jetzt den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Regionen durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werde, nach dem Vorsatz der Ewigkeiten, den er gefasst hat in Christus Jesus, unserem Herrn, indem wir die Freimütigkeit und den Zugang haben in Zuversicht durch den Glauben an ihn. Darum bitte ich, dass ihr nicht mutlos werdet wegen meiner Bedrängnisse um euretwillen, die euch eine Ehre sind. Lasst uns beten. Vater im Himmel, wir danken dir für dein heiliges, unfehlbares und irrtumsloses Wort. Und du hast uns verheißen, dass in deinem Wort nicht nur Wahrheit ist, dass dein Wort nicht nur Wahrheit ist, sondern dass es auch die Kraft hat, müde Herzen und tote Herzen zu verändern. Und darum wollen wir dich heute Morgen bitten, dass du mir den Mund öffnest, mir Vollmacht gibst, dein Wort in rechter Weise zu verkündigen. Und dass du jedem, der zuhört, die Herzen öffnest und müde und tote Herzen durch dein mächtiges Wort aufbrichst. Amen. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, im Jahr 1979, also vor gut 40 Jahren, schrieb der englische Schriftsteller Douglas Adam den Science-Fiction-Klassiker Per Anhalter durch die Galaxis. Das Buch war ein ziemlicher Erfolg und es wurde seitdem auch mehrfach verfilmt. Und in dem Buch geht es im Kern darum, die Frage nach dem Sinn des Lebens, dem Universum und dem ganzen Rest zu finden. Und Adam schreibt, die Antwort auf die Frage, die sei bereits berechnet worden. Was ist der Sinn des Lebens? Antwort 42. Die Zahl 42 also, so Adam, sei die Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens und des Universums. Jetzt müsse man nur noch die anderen Fragen dazu finden. Und viele Menschen haben sich seitdem gefragt, wie ist der Autor darauf gekommen? 42, der Sinn des Lebens, wie kommt man dazu? Ist das irgendein Geheimcode? Aber der Autor erklärte Jahre später lapidar, die Antwort ist ganz einfach. Es war ein Scherz. Ich saß so in meinem Garten, habe mir überlegt, was ich für einen Roman schreibe und auf meiner Schreibmaschine getippt und da kam eben die Zahl 42 raus und so wurde das der Sinn des Lebens. Das ist alles. Mit der Zahl 42 als Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens, des Universums und dem ganzen Rest, macht der Autor Douglas Adam sich ja im Prinzip lustig. Lustig über Menschen, die glauben, dass es einen wirklichen Sinn des Lebens gibt. Er ist der Meinung, dass es keinen tieferen Sinn unseres Daseins gibt. Genauso wenig, wie es hinter der Zahl 42 irgendeinen tieferen Sinn gibt, so sagt er. Und Douglas Adam zeigt dadurch so die Art und Weise, wie unsere Kultur heute häufig über den Sinn des Lebens denkt. Man denkt, es gibt eben keinen allgemeingültigen Sinn mehr. Es gibt nicht diese eine Wahrheit, die alles andere zusammenhält. Und unsere Kultur sagt dann, wenn du magst, kannst du dir selber deinen Sinn des Lebens basteln. Aber fang ja nicht an, nach dem einen Sinn, der für alle gültig ist, zu suchen oder zu behaupten, dass der Sinn, den du hast, für alle anderen gültig ist. Und wenn du dir deinen eigenen Sinn bastelst, dann ist es völlig egal, ob dieser Sinn deine Karriere, Sport ist, vielleicht deine Familie, dein Ansehen, dein Aussehen, was auch immer, oder eben die Zahl 42. Völlig egal, du kannst dir einen basteln, wenn du möchtest. Aber ob es einen gibt, das bezweifelt man eher. Und am Ende stirbst du und bist dann eh tot. Es hat im Prinzip alles nicht so viel Sinn. Man kann sich tatsächlich über Menschen lustig machen, die den Sinn des Lebens suchen. Aber die Tatsache, dass im Prinzip jeder Mensch sich einen Sinn im Leben sucht, die zeigt doch, dass wir in unserem tiefsten Innern eigentlich wissen, dass es diesen einen Sinn gibt. Und die Frage ist, wo liegt er? Versetzen wir uns in das Jahr 60 nach Christus, in die Stadt Ephesus, die Stadt, an die sich dieser Brief richtet. Ephesus ist damals eine der größten und pulsierendsten Metropolen des gesamten Mittelmeerraums, des Römischen Reiches. Und stell dir jetzt mal vor, du bist Teil dieser kleinen, gerade entstandenen Gemeinde in Ephesus und vor einigen Jahren hast du diesen Paulus gehört, wie er von Jesus Christus gesprochen hat und du warst hin und weg. Du warst dein ganzes Leben auf der Suche nach dem Sinn des Lebens und jetzt hattest du von Jesus Christus gehört und du hast gesagt, das ist es. Na, seitdem sind so ein paar Jahre vergangen. Und da gibt's alte Freunde und die haben gehört, dass du jetzt den Sinn des Lebens gefunden hast und die waren lang nicht so begeistert wie du vielleicht. Haben sich von dir abgewandt. Dein kleines Geschäft läuft auch nicht mehr so gut wie früher, weil es Leute gibt, die machen jetzt einen Bogen um dich, seit sie gehört haben, dass du dich dieser Sekte angeschlossen hast. Und dann hast du gerade erfahren, dass dein Gemeindegründer, der damals dir diesen Jesus Christus bekannt gemacht hat, dass der jetzt in Rom in einem Gefängnis sitzt. Und dir kommen plötzlich Fragen. Wie war das nochmal mit dem Sinn des Lebens? Ja, ich bete da einen jüdischen Wanderprediger an, der von sich behauptete, Gottes Sohn zu sein. Und den diese Auffassung dann an ein Kreuz gebracht hat, an die schändlichste und ekligste Hinrichtungsmethode, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Das soll Gottes Sohn sein. Und jetzt unternimmt er nichts dagegen, dass einer seiner besten Männer in Rom im Gefängnis sitzt. Und überhaupt, was ist das eigentlich für ein Glaube, dem ich da angehöre? So ganz ohne Opfer und so ganz ohne Tempel, so ganz anders als alles andere, was man so an Religionen kennt. Und du fragst dich, ist das wirklich der Sinn des Lebens? Und vielleicht geht es dir heute, 2000 Jahre später, ja so ähnlich. Vielleicht hast du dich vor Jahren für Jesus Christus entschieden und mittlerweile sind aber so die Sorgen des Lebens und manche Dinge, die vielleicht nicht so laufen, wie du das vorgestellt hast und du stellst dir plötzlich die Frage, ist diese Botschaft, ist dieser Glaube wirklich das, woran ich mein ganzes Leben orientieren sollte, wo ich mein Leben drauf aufbauen sollte? Und in den Versen 1 bis 13 des dritten Kapitels des Epheserbriefes gibt Paulus die Antwort darauf. Und er gibt sie direkt aus dem Gefängnis, in dem er sitzt. Und Paulus sagt in diesen Versen kurz gefasst, ja. Ja, dieser Jesus und das, was er getan hat, das ist der Sinn des Lebens. Das ist der Sinn des Lebens, der Sinn des Lebens, den ich euch gepredigt habe. Das ist das, worum sich die gesamte Weltgeschichte dreht. Und diesen Sinn nennt Paulus in unseren Versen Geheimnis. Das Wort Geheimnis taucht dreimal auf, einmal in Vers 3, einmal in Vers 4 und einmal in Vers 9. Und daran sehen wir, es dreht sich alles um dieses Geheimnis. Ich lese mal beispielhaft ab Vers 4, schreibt Paulus, daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis des Christus erkennen, das in früheren Generationen den Menschenkindern nicht bekannt gemacht wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist geoffenbart, oder man könnte auch sagen, aufgedeckt worden ist. Das, was dieser Jesus getan hat, Das ist ein großes Geheimnis, sagt Paulus. Und er sagt, für Jahrhunderte war es unbekannt, aber jetzt ist es aufgedeckt. Und das ist unser Thema für heute Morgen, das aufgedeckte Geheimnis. Und wir wollen uns drei Fragen heute Morgen angucken. Was ist das aufgedeckte Geheimnis? Wie wird das Geheimnis aufgedeckt? Und wozu wird das Geheimnis aufgedeckt? Das aufgedeckte Geheimnis, was ist es, wie wird es aufgedeckt und wozu wird es aufgedeckt? Und wir fangen an mit der ersten Frage, was ist dieses aufgedeckte Geheimnis? Die Antwort darauf finden wir mitten in unserem Abschnitt in Vers 6. Vers 6 lesen wir, das Geheimnis ist, dass nämlich die Heiden Miterben und mit zum Leib Gehörige und Mitteilhaber seiner Verheißung sind in Christus durch das Evangelium. Und ich glaube, dass das der zentrale Vers dieses Abschnitts ist. Wenn ihr eure eigenen Bibeln vor euch habt und gerne Markierungen macht, könnt ihr in euch markieren, denn darum dreht sich alles andere in diesem Abschnitt. Und deswegen wollen wir jetzt auch erstmal eine Weile bei diesem Vers bleiben. Paulus spricht hier von diesem Geheimnis. Und er sagt, dieses Geheimnis ist heute keins mehr, weil es ja aufgedeckt ist. Aber für Jahrhunderte war es ein Geheimnis. Seit der Zeit von Abraham bis zur Zeit von Jesus. Also, wenn wir ganz grob sagen, die gesamte Zeit des Alten Testaments war die Situation so. Wir haben eine Menschheit, die in Rebellion gegen Gott lebte. Und Gott erbarmte sich über einige Menschen, aber bei dieser Erbarmung gab es zwei Einschränkungen. Und wir könnten diese Einschränkungen zwei Mauern nennen. Das erste ist, Sündenvergebung damals war sehr schwierig und nur symbolisch. Gott verlangte damals von seinem Volk, dass sie immer wieder und wieder Opfer bringen mussten. Aber die Bibel sagt uns sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament, dass diese Opfer im Grunde überhaupt nicht die Sünden wegnehmen können. Und das wussten auch die Menschen, die Opfer darbrachten. Die Menschen standen also vor dem Problem, dass die ganzen Opfertiere, die sie wieder und wieder darbrachten, gar nicht wirklich die Sünden wegnehmen konnten. Die Opfer konnten nicht wirklich die Mauer, die zwischen Gott und den Menschen bestand, niederreißen. Und Problem Nummer zwei war, es gab überhaupt nur die Möglichkeit, mit Gott Gemeinschaft zu haben für ein einziges Volk, nämlich das Volk Israel. Alle anderen Völker nannte man die Heiden. Und das waren Menschen, die waren weit weg von Gott. Es gab einige wenige Ausnahmen im Alten Testament von Heiden, die dann zum Volk Gottes dazukamen, zum Beispiel Ruth oder Rahab. Aber für die meisten Heiden blieb diese Mauer unüberwindbar. Und diese beiden Mauern, die Mauern zwischen Gott und uns Menschen und die Mauer zwischen dem Volk Israel und allen anderen Menschen, die konnte der alte Bund nicht einreißen. Aber gleichzeitig sahen die Propheten im Alten Testament, dass eine Zeit kommen würde, wo die Mauern weg sein würden. Wir lesen zum Beispiel in Jesaja 53, Vers 5. Er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Jesaja sieht hier, es würde einer kommen, der würde die Mauer einreißen. Mauer 1, die Mauer zwischen uns und Gott, die würde eines Tages weg sein. Und im Psalm 87 schaut der Psalmist auf die Zukunft für Gottes Volk und er schreibt dort, herrliche Dinge sagt man von dir, du Stadt Gottes. Und dann fragt man sich, was sind diese herrlichen Dinge? Würde diese Stadt einfach prächtig sein oder riesig sein? Und dann sagt der Psalmist etwas, was die Leute im Alten Testament vermutlich total verwirrt hat. Das heißt hier, ich zähle Ägypten und Babel zu denen, die mich kennen, auch die Philister und Tyrer samt den Kuschiter. Das waren alles Völker, die eigentlich Feinde des Volkes Israel waren. Nicht nur, weil sie andere Götter verehrten, sondern auch, weil sie Israel immer wieder angriffen und eine Bedrohung waren. Und jetzt sagt Gott, eines Tages werden die alle bei mir sein und mich kennen. Menschen aus allen Völkern, nicht nur aus dem Volk Israel, werden eines Tages zur Stadt Gottes, das bedeutet zu Gottes Volk, zu Gottes Gemeinde gehören. Mauer 2, die Mauer zwischen dem Volk Israel und allen anderen Menschen, die würde auch eines Tages weg sein. Wenn die Menschen also im Alten Testament ihre Bibel richtig gut lasen, dann wussten sie, es wird der Zeitpunkt kommen, es wird der Tag kommen, da würden die beiden Mauern einfach eingerissen werden. Aber was die Menschen nicht wussten, wie würde Gott das machen? Wie würde er diese beiden Mauern einreißen? Und genau das ist das Geheimnis. Und lange tappten die Menschen im Dunkeln. Wie würde das gehen? Und viele hundert Jahre später kam dann Jesus Christus, Gottes Sohn, in diese Welt. Er lebte ein sündloses Leben und er ging dann ans Kreuz, um diese beiden Mauern niederzureißen. Er riss die Mauer zwischen uns und Gott nieder, indem er die Strafe für unsere Sünde auf sich nahm und uns mit Gott versöhnte. Wir haben jetzt Gemeinschaft mit Gott, wir haben die Freimütigkeit, zu ihm zu kommen. Aber er riss eben auch die zweite Mauer am Kreuz ein. Die Mauer zwischen Juden und Heiden. Wir können auch sagen, die Mauer zwischen uns und uns. In Vers 6 lesen wir davon, dass die Heiden zu Miterben und mit zum Leib Gehörige und zu Mitteilhabern seiner Verheißungen gemacht wurden. Wir lesen dreimal mit in diesem Vers und dieses mit ist ganz wichtig. Denn dieses mit bezieht sich auf das neue Verhältnis zwischen Juden und Heiden. Im Alten Bund waren es nur die Juden, die Erben waren, die zum Leib Gottes, die zum Volk Gottes gehörten, die Verheißung hatten. Aber jetzt sind wir Heiden gleichberechtigt mit dabei. Wir sind volle Mitglieder von Gottes Volk. Es gibt diese Mauer nicht mehr. Was ist also dieses aufgedeckte Geheimnis, um das es in diesen Versen geht? Antwort: Gott hat durch den Tod und die Auferstehung seines Sohnes Jesus Christus erstens Juden und Heiden mit Gott versöhnt und zweitens beide Gruppen gleichberechtigt in die Gemeinde gestellt. Nochmal, was ist das aufgedeckte Geheimnis? Gott hat durch den Tod und die Auferstehung von Jesus Christus Juden und Heiden mit Gott versöhnt und beide gleichberechtigt zusammen in die Gemeinde gestellt. Und dieses Geheimnis ist eben jetzt nicht eine biblische Wahrheit unter vielen. Das, was vielleicht einige Christen wichtig finden, andere eher unwichtig. Sondern diese Wahrheit ist das Zentrum und der Sinn dieser Weltgeschichte. Diesen Plan durchzuziehen, im Alten Testament anzukündigen, im Neuen Testament zu erfüllen, das ist, wodurch alles andere in der gesamten Bibel und in der gesamten Weltgeschichte überhaupt nur Bedeutung bekommt. Weil es dieses Geheimnis gibt und dieses Geheimnis jetzt aufgedeckt ist, brauchen wir nicht mehr verzweifelt nach einem Sinn zu suchen. Wir brauchen auch nicht die Suche einfach aufzugeben und einfach sarkastisch oder ironisch oder resigniert einfach irgendeine willkürliche Zahl zum Sinn des Lebens zu erklären. Sondern dieses Geheimnis, von dem wir hier lesen, das gibt dem Leben Sinn. Das ist der Sinn des Lebens. Es ist ein Geheimnis, was es schon immer gab. Wir lesen, dass das Geheimnis von Ewigkeit her in Gott verborgen war in Vers 9. Dann lesen wir, dass dieses Geheimnis durch den Sohn und den Geist vor 2000 Jahren bekannt gemacht wurde in Vers 4. Und dann lesen wir, dass dieses Geheimnis von Gott durch seinen Heiligen Geist uns versichert wird, bis wir eines Tages als Miterben im Himmel angekommen sein werden. Das Kreuz, das uns mit Gott und miteinander versöhnt hat, das ist das aufgedeckte Geheimnis, der Sinn unserer Existenz und das Zentrum der Weltgeschichte. Und wir kennen das Geheimnis jetzt. Es ist aufgedeckt oder mit einem Fremdwort offenbart. Und das bringt uns zum zweiten Punkt und der Frage, wie wird denn das Geheimnis aufgedeckt? Woher wissen wir das? Es ist so, dass Gott uns dieses Geheimnis in zwei Schritten oder zwei Etappen aufgedeckt hat. Von der ersten Etappe lesen wir in den ersten drei Versen von unserem Abschnitt und ich lese nochmal ab Vers 1. Deshalb bin ich, Paulus, der gebundene Christi Jesu für euch, die Heiden. Ihr habt ja gewiss von der Haushalterschaft der Gnade Gottes gehört, die mir für euch gegeben worden ist, dass er mich das Geheimnis durch Offenbarung wissen ließ, wie ich zuvor kurz geschrieben habe. Gott hat dem Paulus das Geheimnis offenbart, aufgedeckt. Aber nicht nur Paulus, sondern auch einigen anderen Männern, den Aposteln und Propheten, wie es hier gesagt wird. Vers 5 lesen wir das Geheimnis, das in früheren Generationen den Menschen nicht bekannt gemacht wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist geoffenbart worden ist. Wenn ihr euch vielleicht erinnert, diese Männer sind uns schon im letzten Kapitel begegnet, am Ende von Kapitel 2. Und dazu zählten die Jünger von Jesus und noch einige andere Männer, die ganz am Anfang der Geschichte der Gemeinde den Grund gelegt haben, das Fundament gebaut haben für die Gemeinde. Und die Frage ist, wann hat Jesus diesen Männern das Geheimnis verraten? Einmal dadurch, dass sie mit Jesus unterwegs waren, von Jesus gelehrt wurden, seine Wunder und Zeichen sahen, einfach von ihm gelernt haben. Er hat ihnen immer wieder dieses Geheimnis erklärt. Und später, als Jesus dann in den Himmel aufgefahren war, da hat er ihnen das Geheimnis dadurch offenbart, dass er durch den Heiligen Geist ihnen das Wort Gottes inspiriert oder eingehaucht hat. Ja, der Epheserbrief, aus dem wir heute lesen zum Beispiel, ist Teil dieser Offenbarung, dieser Aufdeckung. Gott hat dem Paulus den Epheserbrief eingehaucht oder inspiriert und so dem Paulus dieses Geheimnis aufgedeckt. Also die erste Etappe, wie Gott das Geheimnis aufgedeckt hat, er hat es durch Jesus Christus und durch seinen Heiligen Geist offenbart. Und zwar den Aposteln und Propheten. Und jetzt kommt die zweite Etappe. Die Apostel und Propheten geben es weiter an andere Menschen. Verse 8 und 9. Schreibt Paulus, mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, unter den Heiden den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen und alle darüber zu erleuchten, welches die Gemeinschaft ist, die als Geheimnis von den Ewigkeiten her in Gott verborgen war, der alles erschaffen hat durch Jesus Christus. Der Paulus und die anderen Apostel und Propheten hatten den Auftrag, das Geheimnis weiterzugeben. Einerseits durch Predigen, aber eben auch dadurch, dass sie unter der Inspiration des Heiligen Geistes dieses Geheimnis aufgeschrieben haben. Und dieses aufgeschriebene Geheimnis ist das, was wir heute das Neue Testament nennen. Was ist das für ein Auftrag? Ich meine, erstmal könnten wir ja denken, wow, so ein geheimer Kreis auserwählter Männer, die von Gott das Geheimnis mit auf den Weg bekommen, da wäre ich gern dabei gewesen. Ja, also dann würde ich mir auch weniger Fragen stellen nach dem Sinn des Lebens, wenn ich dabei gewesen wäre. Dann hätte ich ihn ja wirklich. So mit Jesus damals durch die Gegend zu ziehen, das wäre echt nicht schlecht gewesen. Aber wisst ihr was, wenn man so das restliche Leben der Apostel und Propheten anschaut, dann gibt es da eigentlich gar nicht so viel zu beneiden. Fast alle von ihnen wurden dafür hingerichtet, dass sie überall hingingen in die ganze damals bekannte Welt und das Geheimnis weitersagten, ohne Rücksicht auf Verluste, hinein in den sicheren Tod. Ja, auch Paulus bezahlte es sehr wahrscheinlich mit dem Leben, dass er durch die Gegend zog und diese Botschaft verkündigte. Als er den Epheserbrief schrieb, war er im Gefängnis. Und da will man nicht unbedingt mit ihnen tauschen. Aber der entscheidende Punkt ist, sowohl für Paulus als auch für die anderen Apostel gab es keine Alternative dazu. Er bezeichnet es immer wieder als Gnade, diese Botschaft verkündigen zu dürfen. In Vers 2 bezeichnet er den Auftrag als Haushalterschaft. Wir können auch übersetzen als Auftrag der Gnade Gottes. In Vers 7 sagt er, dass er Diener dieser Botschaft geworden ist, gemäß der Gnade Gottes. In Vers 8 sagt er, mir, dem Geringsten unter allen Heiligen, ist die Gnade gegeben worden. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir geht es manchmal so, dass ich, wenn ich das Wort Gnade in den Briefen von Paulus lese, dann lese ich schon fast drüber, weil es so häufig dasteht. Aber es steht natürlich niemals zufällig da. Und gerade hier stellt sich doch die Frage, sag mal, Paulus, ist alles klar bei dir? Du bekommst von Gott den Auftrag, dieses Geheimnis vor allem den Heiden zu predigen, mit der Aussicht darauf, dabei draufzugehen. Und das nennst du Gnade? Bist du übergeschnappt? Also, wenn wir unsere Rettung als Gnade bezeichnen, das kann ja jeder nachvollziehen, aber diesen Auftrag als Gnade zu bezeichnen, wie kommst du denn da drauf? Es war ganz am Anfang. Paulus war gerade bekehrt worden durch die Gnade Gottes. Da ließ Gott ihm sagen, ich werde dir zeigen, wie viel du leiden musst, um meines Namens willen. Apostelgeschichte 9, Vers 16. Nein, Paulus war nicht übergeschnappt. Aber er hatte zutiefst begriffen, dass das nicht irgendeine Wahrheit war, nicht irgendeine Botschaft, sondern der Sinn seines Daseins. Der Sinn seines Daseins. Dass jetzt plötzlich diese Botschaft nicht mehr für das Volk Israel reserviert war, sondern jetzt für alle Völker auf der ganzen Welt da ist. Und deswegen kann er es gar nicht für sich behalten. Und was ich jetzt sage, das ist sehr herausfordernd. Diese Botschaft, dieses Geheimnis, dieses Evangelium, diese Botschaft von den beiden Mauern, die am Kreuz niedergerissen wurden, das war Paulus und das war den anderen Propheten und Aposteln wichtiger als ihr eigenes Leben. Nur so lässt es sich erklären, warum Paulus diesen Auftrag, der ihn in den sicheren Tod führte, als Gnade bezeichnet. Und die Frage heute Morgen an dich ist, wie wichtig ist diese Botschaft dir? Wenn du Christ bist, kennst du den Sinn des Lebens. Du kennst die Antwort auf die großen Fragen des Lebens. Und es gibt viele Menschen in unserem Land, die kennen die Antwort nicht. Und deswegen rede davon. Sag ihnen das Geheimnis weiter. Es ist jetzt aufgedeckt. Und du kennst es. Und es ist es wert. Paulus nennt es hier den unausforschlichen Reichtum des Christus. Ja, das ist dieser unausforschliche Reichtum des Christus, an dem wir hier auf der Erde ja nur an der Oberfläche kratzen. Ja, es ist so ein bisschen wie wenn man einen riesigen Goldschatz hat, der von einer Schicht Staub bedeckt ist und wir kratzen so ein bisschen Staub weg und sehen nur so ein ganz bisschen davon. Aber wenn wir bei Jesus angekommen sein werden in der Ewigkeit, dann werden wir in aller Ewigkeit immer mehr von diesem unausforschlichen Schatz sehen und genießen können. Und er ist so reich und herrlich, dass es wert ist, dafür das eigene Leben aufzugeben. Notfalls sogar dafür in den Tod zu gehen. Jesus und die Apostel und die Propheten haben für diesen Schatz ihr eigenes Leben riskiert. Und viele von ihnen haben es verloren. Aber das war es ihnen wert, weil es dieser unausforschliche Schatz ist. Und deswegen verdanken wir Jesus und seinen Aposteln auch alles. Denn ohne sie, ohne das Werk Christi und ohne die Verkündigung der Apostel, wäre das Geheimnis immer noch ein Geheimnis. Und wir müssten bei der Frage nach dem Sinn des Lebens immer noch 42 oder irgendwas anderes Sinnloses antworten. Es war am 20. August 1940. Da hielt der berühmte britische Premierminister Winston Churchill eine Rede vor dem britischen Parlament. Und sie ist weltbekannt geworden. Sie ist als Battle of Britain Speech in die Geschichte eingegangen. Die Situation war folgende. Die deutsche Wehrmacht hielt fast den ganzen Kontinent in Europa unter Kontrolle und griff jetzt die britischen Inseln mit ihrer Luftwaffe an. Und Churchill wollte mit dieser Rede die Verdienste der englischen Soldaten herausstellen, die unermüdlich die Insel gegen die Angriffe verteidigten. Und um das zu unterstreichen, plante er für die Rede folgenden Satz. Niemals in der Geschichte der Menschheit haben so viele Menschen, so wenigen Menschen, so viel verdankt. Niemals in der Geschichte der Menschheit haben so viele Menschen, so wenigen Menschen, so viel verdankt. Und später in der Rede sagte er aber nicht, niemals in der Geschichte, sondern er sagte nur, niemals in der Geschichte menschlicher Konflikte haben so viele Menschen, so wenigen Menschen, so viel verdankt. Und warum hat er diesen prägnanten Satz so eingeschränkt? Es war so, dass er, bevor er diese Rede hielt, von seinem Chauffeur zum Parlament gefahren wurde. Und auf dieser Autofahrt hat er diese Rede laut geübt. Und als er bei diesem Satz ankam, niemals in der Geschichte, da unterbrach ihn sein Fahrer und sagte bei allem Respekt, Herr Churchill, Was ist mit Jesus und seinen Aposteln? So viel wir uns als Soldaten doch im Moment auch verdanken, verdanken wir nicht Jesus und den Aposteln viel, viel mehr? Churchill ging hin und änderte an dieser Stelle seine Rede. Denn es stimmt, niemals in der Weltgeschichte verdanken so viele Menschen, nämlich alle Christen auf der ganzen Welt, so wenigen Menschen, nämlich Jesus und seinen Aposteln, so viel. Nämlich das Geheimnis, die Botschaft des Lebens zu kennen. Aber wozu kennen wir die Botschaft? Was ist das Ziel davon? Und darum geht es im dritten Punkt. Wozu wird das Geheimnis aufgedeckt? Oder anders gefragt, welches Ziel verfolgte Gott damit, dass er den Aposteln und durch die Apostel auch uns dieses Geheimnis aufgedeckt hat? Und Paulus zeigt uns in den Versen 10 bis 14 drei Ziele, warum das Geheimnis jetzt bekannt ist. Und wenn ich euch fragen würde, warum hat Gott das Geheimnis der Erlösung durch Jesus und der Gründung der Gemeinde, warum hat er uns dieses Geheimnis verraten? Dann würdet ihr vermutlich sagen, naja, damit wir das Evangelium eben kennen und dass wir daran glauben können. Ich meine, ohne dass wir es kennen, können wir schlecht daran glauben und errettet werden. Und wenn ihr das antworten würdet, hättet ihr absolut recht. Und trotzdem ist das erst das zweite Ziel, das Paulus uns nennt. Im ersten Ziel geht es gar nicht um uns. Paulus schreibt in Vers 10, wir haben das Geheimnis erfahren, damit jetzt den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Regionen durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werde. Das erste von den drei Zielen ist, den Mächten der unsichtbaren Welt die Weisheit Gottes zu verkündigen. Was sind diese Fürstentümer und Gewalten in den himmlischen Regionen? Klar ist, es sind Engel. Und jetzt gibt es Theologen, die sagen, ob Paulus hier nur die guten Engel meint, die Diener Gottes, oder auch die Bösen, also die Dämonen, oder ob er beide meint. Aber ich denke, es gibt hier keinen Grund, irgendeine Gruppe auszuschließen. Ich denke, Paulus spricht hier über alle Engel. Und stellt euch mal vor, dass Gott jetzt eine Audienz hat. Die Engel dürfen vor Gott reden und sie dürfen ihm eine Frage stellen. Da kommt ein Engel und sagt zu Gott, Gott, wir wissen, dass du unglaublich weise bist. Du bist sogar die personifizierte Weisheit. Aber eine Sache würde mich interessieren, Gott, wie weise bist du eigentlich? Was würde Gott machen? Würde er dem Engel zeigen, wie wunderbar er das Auge des Adlers geschaffen hat? Adler können aus 1000 Meter Entfernung eine Maus sehen. Oder würde er ihnen vielleicht das Ohr einer Fledermaus zeigen? Eine Fledermaus ist in der Lage, so gut zu hören und dieses Gehörte so schnell zu verarbeiten, dass eine Fledermaus sich ja nur am Echo ihrer Laute orientieren kann. Ich weiß nicht, ob ihr abends schon mal eine Fledermaus habt fliegen sehen. Die fliegen unglaublich schnell. Wenn ich gucken könnte und so schnell fliegen könnte, würde ich trotzdem noch gegen jede Mauer fliegen. Unglaublich, wie Gott das gemacht hat, wie weise Gott das gemacht hat. Würde Gott dem Engel vielleicht die Größe des Universums zeigen? Oder die Schönheit der Alpen, den Geschmack guten Essens? Das ist alles möglich. All das sind Zeugnisse von Gottes Weisheit. Aber das einzige Mal, dass wir in der Bibel lesen, wie Gott den Engeln zeigt, wie weise er ist, das sehen wir hier in Vers 10. Und er sagt, es ist die Gemeinde. Paulus sagt, es ist die Gemeinde, die Gott den Engeln zeigt, um ihnen zu beweisen, wie weise er ist. Und für mich ist dieser Gedanke immer wieder unglaublich. Gott nimmt die Gemeinde, um den Engeln seine Weisheit zu zeigen. Ja, die Gemeinde aus so unterschiedlichen Menschen, die immer wieder daran scheitern, sich gegenseitig zu lieben. Die Gemeinde mit all ihrer Sünde, die Gemeinde verfolgt und ausgelacht von der Welt, die Gemeinde gespalten in so viele Verbände, Denominationen und Kirchen. Diese Gemeinde, die Gott so sehr liebte, dass er seinen eigenen Sohn für sie in den Tod gab. Und diese Gemeinde, zum Beispiel die ERB hier in Wetzlar, die nimmt Gott, stellt sich vor die Engel hin und sagt, ihr wollt wissen, wie weise ich bin? Schaut euch diese Gemeinde an. In sich selbst voller Sünde und Dingen, die sie alles andere als perfekt dastehen lässt. Aber gereinigt durch das Blut Jesu Christi, rein und weiß und wunderschön, die schönste Braut der Welt, die sich der Bräutigam nicht erobert hat, indem er ihr tolle Liebesbriefe geschrieben hat oder indem er ihr tolle Blumen geschenkt hat oder was auch immer, sondern indem er sein eigenes Leben für sie gab. Und jetzt steht so ein Engel da vor Gott. Einer von den Guten. Er hat nie gegen Gott rebelliert. Er hat immer alles gemacht, was Gott ihm gesagt hat, sofort. Und er sieht an der Gemeinde Gottes Weisheit. Und wisst ihr, so ein Engel kann das verstehen. Aber er kann es nicht vollkommen verstehen. Petrus schreibt in 1. Petrus 1, dass die Engel das mit dem Evangelium und unserer Errettung gerne vollkommen verstehen würden. So ein Engel kann sich das alles angucken, was Gott gemacht hat, und er kann diese unglaubliche Weisheit darin sehen. Er kann Gott dafür preisen. Aber so ein Engel kann niemals singen: Mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wert. Denn er kennt Gnade nur vom Zugucken, nicht aus Erfahrung. Das erste Ziel mit dem Aufdecken des Geheimnisses ist es, den Engeln Gottes unglaubliche Weisheit zu verkündigen. Es geht mal wieder nicht in erster Linie um dich. In erster Linie geht es um etwas viel, viel Größeres. Aber es geht auch um dich. Vers 12. In dem, gemeint ist Christus, also in Christus, haben wir die Freimütigkeit und den Zugang in Zuversicht durch den Glauben an ihn. Ja, da gibt es die Engel, und die Engel begreifen durch das aufgedeckte Geheimnis, durch die Gemeinde, die Weisheit Gottes. Wir dürfen durch das aufgedeckte Geheimnis Gemeinschaft mit Gott haben. Das Wort, das Paulus hier in Vers 12 verwendet, ist Zugang. Und Paulus kommt hier nochmal auf diese beiden Mauern zu sprechen. Und vor allem auf die erste Mauer, also die Mauer zwischen uns und Gott. Und er sagt, sie ist nicht mehr da. Wir dürfen zu Gott kommen, an jedem Ort, zu jeder Zeit, ohne Priester, nur durch das Blut Jesu Christi. Wisst ihr, vor gut 30 Jahren ist die Mauer hier in Deutschland gefallen. Die Mauer zwischen Deutschen und Deutschen. Und es war ein Grund zum Feiern. Ja, Gott, der ja auch der souveräne König über die Geschichte ist, hat jedem in dieser gefallenen Welt hier in Deutschland einen wunderschönen Tag geschenkt. Bürger der ehemaligen DDR dürfen jetzt wieder völlig frei in den Westen reisen und umziehen, wenn sie das wollen. Die Mauer ist weg. Aber dann hat man Umfragen gemacht, gerade in den letzten Jahren. Und es zeigen Statistiken, dass die Mauer zwar in Wirklichkeit weg ist, aber dass sie in den Köpfen vieler Menschen immer noch da ist. Viele Ostdeutsche geben zu Protokoll, dass sie sich in Deutschland als Bürger zweiter Klasse fühlen, nie so richtig angekommen im vereinigten Deutschland. Bei Gott ist es anders. Er hat durch seinen Sohn nicht nur die Mauer zwischen uns und ihm weggeräumt, wir haben jetzt wirklichen Zugang zu ihm. Schaut nochmal in Vers 12. Wir haben für diesen Zugang Freimütigkeit und Zuversicht. Ja, diese beiden Wörter, Freimütigkeit und Zuversicht, die sagen im Prinzip genau dasselbe aus. Wisst ihr, es ist nicht so, dass wir irgendwie über Mauerreste klettern müssen, so mühsam, um drüben anzukommen und uns dann ständig fragen, gehöre ich hier wirklich hin? Bin ich wirklich gut genug? Hoffentlich schmeißt mich hier keiner raus. Hoffentlich denkt keiner, was macht der denn hier? Und gehen dann vielleicht lieber wieder in unsere sichere Zone über die eingestürzte Mauer zurück? Nein, wir bringen zwar nichts mit, aber durch das Blut Jesu Christi haben wir vollen Zugang zu Gott. Weißt du, überleg dir mal ganz kurz, was der vorbildlichste Christ ist, den du kennst. So jemand, der scheinbar immer alles richtig macht. Treuer Gottesdienstbesucher, treusorgendes Familienmitglied, ob als Vater, Mutter, Kind, wie auch immer. Jemand, der wirklich von Herzen Gott nachfolgt, der wirkliches Vorbild im Glauben ist. Wo du dir vielleicht sogar manchmal denkst, der ist so heilig, das wäre ich vielleicht gerne, aber irgendwie schaffe ich es nicht. Weißt du, diese Person, die du jetzt vielleicht vor Augen hast, die hat keinen Millimeter mehr Recht darauf, zu Gott zu kommen als du. Ihr beide seid nämlich bei Gott nicht wegen irgendwas in euch, sondern wegen dem Blut des Lammes. Mutig komme ich vor den Thron, freigesprochen durch den Sohn. Dein Blut macht mich rein, du denkst mich ganz dein, in deinen Armen darf ich sein. Du hast völlig freien Zugang, aber die Frage ist, gehst du hin? Die Mauer ist weg. Aber ehrlich gesagt leben wir doch so oft diesseits der Mauer, oder? Verbringen wenig Zeit mit Gott in Gottes Wort und im Gebet. Wisst ihr, ich habe in meinem Leben unzählige Predigten darüber gehört, wie wichtig es ist, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Zu Gott zu gehen, die Gemeinschaft mit ihm zu suchen. Und mir dann gedacht, genau. Ab jetzt mache ich es wirklich. Und häufig ist es immer wieder im Sande verlaufen, bis ich mir mal wirklich feste Zeiten gesetzt habe, wo ich zu Gott gehe. Und wenn es dir ähnlich geht, dass du dir sagst, eigentlich müsste ich viel mehr zu Gott kommen, eigentlich will ich auch, aber dann ist der Tag einfach so lang und es ist so viel los. Setze dir feste Zeiten oder eine feste Zeit, zu der du an jedem Tag zu Gott kommst. Ich ermutige euch, immer mehr zu einer Gemeinde zu werden, die mutig und freimütig und zuversichtlich vor dem Thron unseres Vaters im Himmel erscheint. Durch das Geheimnis lernen die Engel Gottes Weisheit. Und wir bekommen Zugang zu Gott. Aber das Geheimnis hat noch einen dritten Sinn. Wir lernen nämlich, dass unser Leiden, die harten Dinge im Leben, dass die einen Sinn haben. Leid, das ist ja die Schattenseite unseres Lebens. Das Leid hat völlig unterschiedliche Formen und wir alle sind davon betroffen. Es sind Krankheiten, Streit, Liebeskummer, der Tod eines geliebten Menschen, Arbeitslosigkeit, Einsamkeit, Nachteile, weil man Christ ist, berufliche Misserfolge, übermäßiger Stress, ungewollte Kinderlosigkeit und so weiter. Und Leid tut weh. Und zwar egal, ob man Christ ist oder nicht. Aber es gibt einen großen Unterschied zwischen Christen und Nichtchristen. In einer sinnlosen Welt, in einer Welt, die das Geheimnis nicht kennt, ist das Leid das Ende der Geschichte, ultimativ, hoffnungslos. Und Paulus sagt von sich, das Geheimnis schlechthin zu verkündigen, den Sinn der Weltgeschichte von Gott selbst aufgedeckt bekommen zu haben. Und jetzt saß er dafür im Gefängnis. Und von außen betrachtet sieht es ja aus, als wäre der Plan grandios gescheitert. Der Verkündiger dieser angeblich doch alles verändernden Botschaft sitzt im Gefängnis, aber außer Gefecht gesetzt. Und wie wir am Anfang gesehen haben, da wird bestimmt den Leuten in den Gemeinden manchmal der Gedanke gekommen sein. Und vielleicht kennst du diesen Gedanken aus eigener Erfahrung. Geheimnis, unerforschlicher Reichtum des Christus, mannigfaltige Weisheit Gottes, alles auf der einen Seite. Und dann auf der anderen Seite Verfolgung, Gefängnis, Leid. Das passt doch nicht zusammen, oder? Das widerspricht sich doch. Und gegen solche Gedanken, sagt Paulus in Vers 13, darum bitte ich, dass ihr nicht mutlos werdet wegen meiner Bedrängnisse um euretwillen, die euch eine Ehre sind. Ja, Paulus sitzt im Gefängnis und all die Ratten, die Kälte, die Feuchtigkeit, der harte Boden, die Schläge, das schlechte Essen, all das, was Paulus ertragen musste, das spricht nicht gegen die Wahrheit des Geheimnisses, sondern für die Wahrheit des Geheimnisses. Ich, Paulus, sitze im Gefängnis, weil ich euch dieses Geheimnis verkündigt habe. Und das ist für euch, liebe Epheser, eine Ehre. Wie kann es sein? Wenn das Geheimnis das Beste überhaupt ist, dann kann es doch gar nicht mit Leid zusammenpassen, oder? Die Antwort ist, dass Leid für uns Christen in der Erfahrung häufig genauso schlimm ist wie für andere Menschen. Aber während für andere Menschen eben dieses Leben alles ist, was sie haben, wissen wir, dass eine Zukunft kommt, in der alles gut wird, in der es kein Leid mehr geben wird. Solange wir hier auf dieser Erde sind, gehört Leid zum Leben dazu. Denn wir folgen einem König, der selbst gelitten hat. Und wir glauben einer Botschaft, die uns von Aposteln wie Paulus überbracht worden ist, die ihr ganzes Leben gelitten haben. Und wir glauben an einen Gott, der das Leid seines Sohnes und das Leid der Apostel und das Leid vieler tausender Verkündiger in der Kirchengeschichte benutzt hat, um gerade sein Reich zu bauen, um vielen Menschen gerade dieses Geheimnis aufzudecken. Leiden ist Gottes Mittel, um uns auf dem Weg der Nachfolge für die Zeit vorzubereiten, wenn es kein Leid mehr geben wird. Und deswegen ging der Reformator Johannes Calvin so weit zu sagen, dass Leiden sogar ein Zeichen unserer Erwählung ist. Douglas Adam, der Mann, der auf die Frage nach dem Sinn des Lebens einfach die Zahl 42 in seinen Roman gestellt hat, der wurde nur 49 Jahre alt. Und so viel ich weiß, hat er den wahren Sinn des Lebens, das Geheimnis, leider niemals kennengelernt. Aber wenn er den Sinn des Lebens irgendwann kennengelernt hätte, dann hätte er über seine Antwort 42 vermutlich nur müde gelächelt. Denn er hätte gewusst, das wahre Geheimnis, das Geheimnis von Christus und seiner Gemeinde, der wahre Sinn des Lebens, das ist so groß und herrlich, dass Gott seinen Engeln dadurch seine eigene Weisheit zeigt. Dass Gott dadurch es dir persönlich ermöglicht, jederzeit freimütig und zuversichtlich zu Gott zu kommen. Und dass dein Leid in diesem Leben sowohl einen Sinn als auch ein sicheres Ende hat. Amen.